Hallo und moin moin, hier spricht Klaus Baumgart von Klaus und Klaus. Ich freue mich riesig, dass wir heute in diesem Podcast etwas von meinem alten Freund Carlo von Thienemann hören. Ihm ging es in den letzten Wochen bekanntlich gar nicht so gut, aber jetzt geht es mit dem alten Hauding wieder aufwärts, Gott sei Dank. Also, Carlo hören wir gleich und ich sage euch auch schon mal im Namen aller Carlo-Fans, gute Besserung, mein Lieber. Heute ist Dienstag, der 23. April und hier kommt Episode 140. Herzlichst, euer Klaus Baumgart. Moin moin und tschüss, ahoi.
Wecker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Da sind wir doch gleich in der richtigen Stimmung. Vielen Dank an Klaus Baumgart. Und er hat natürlich recht. NDR-Radiolegende Carlo von Thienemann war sehr, sehr krank, aber mittlerweile geht es ihm etwas besser. Erzählt uns Carlo gleich mal selbst. Ist einfach schön, diese besondere Stimme von Carlo zu hören. Eine echte Hamburgensie halt. Außerdem, wir müssen schon wieder über Sicherheit sprechen und zwar schon wieder in Verbindung mit Fußball. Gestern hatten wir die Vorbereitungen für das EM-Fanfest auf dem Heiligen Geistfeld am Wickel. Heute sprechen wir über das anstehende Pauli-Spiel gegen Hansa Rostock. Damit es da nicht im wahrsten Sinn des Wortes erneut scheppert, gibt es jetzt ganz besondere Vorkehrungen. Als erstes beschäftigen wir uns aber mit einem brutalen Überfall, der uns aufgrund des bisher bekannten Beweggrundes doppelt sprachlos zurücklässt. Wir starten jetzt. Ein Jugendlicher prügelt hier in Hamburg auf eine Person ein. Soweit ist dieser Satz eine sehr verkürzte Beschreibung der Szenerie. Es geht nämlich wie folgt weiter. Der Jugendliche ist 14, er ist Syrer und er attackiert brutal eine Person, die anders ist. Zumindest für ihn anders ist, nämlich eine Transfrau. André Zantwakili, Abendblatt, Polizeireporter, bitte erzähl uns einmal, was sich genau abgespielt hat.
Ja, das Ganze spielte eigentlich schon Mitte Januar. Da ist eine Transfrau, 19 Jahre alt, von 8 Jugendlichen, erst belästigt und beleidigt und dann auch körperlich angegriffen worden. Dann hat die Polizei relativ lange ermittelt, konnte die identifizieren. Und Haupttäter ist ein 14-jähriger Syrer, der, ja, ich sag mal so, alle Parameter erfüllt, die eigentlich zu diesen Gruppierungen vom Jungfernstieg passen.
Jetzt ist natürlich die Frage, gehört er zu dieser mittlerweile ja schon bekannteren Jugendgang 315er?
Also das ist noch nicht ganz klar. Da guckt man noch, also die zeichnen sich ja eigentlich fast alle durch Migrationshintergrund aus. Und er hat auch so die entsprechenden Vorstrafen. Das ist sowas wie Körperverletzung, Diebstahl, Drogendelikte mit seinen gerade mal 15 Jahren. Also zum Tatzeitpunkt war er noch 14, ist gerade 15 geworden jetzt letztens. So, und daher würde er schon da reinpassen. Er lebt auch mit seiner Mutter in einer Unterkunft. Also das sind alle, ich sag mal, alle Parameter stimmen dort. Nun sind diese Gruppierungen nicht, sag ich mal, hierarchisch durchstrukturierte Organisationen, sondern das sind mehr so lockere Gruppen.
André, diese Jugendgang, diese Jugendlichen haben zuerst die transsexuelle Person belästigt. Und wie weit sind sie dann gegangen?
Ja, also die ist körperlich angegriffen worden und er soll ihr direkt in den Rücken gesprungen sein. Also die wollte dann weg und wollte sich diesem Konflikt entziehen und die sind hinterher und haben sie dann attackiert.
Ja, sind wir natürlich erstmal sprachlos. André, was passiert denn jetzt mit diesem 14-jährigen Jungen?
Ja, also das kommt immer auf die Perspektive drauf an. Bei ihm ist durchsucht worden, aber er ist weiter auf freiem Fuß. Also das heißt, was Restriktives, was ihn wirklich, sag ich mal so, in den Grundfesten erschüttert, ist meiner Meinung nach noch nicht passiert.
Kannst du das etwas genauer ausführen? Das klingt jetzt so ein bisschen kryptisch, sage ich mal. Was erwartest du denn, was passieren sollte?
Ja, also das ist immer sehr schwer zu sagen. Wenn man so mit Juristen spricht, nicht, da sagt so ein Jurist, die sagt dann immer so, eine Bewährungsstrafe ist ein ganz scharfes Schwert. Es mag zwar aus Sicht des Juristen so sein, aber für so einen 15-Jährigen, der sowas gemacht hat, dann kommt die Polizei, macht du, guckt ein bisschen rum und geht wieder, der bleibt natürlich gefühlt frei und hat natürlich gefühlt auch keine echte Repression erlitten. Sein größtes Problem ist eigentlich nur, dass er erwischt worden ist und da wird er versuchen, das nächste Mal sowas zu vermeiden.
André, zum Schluss noch eine Frage, die vielleicht gar nicht so direkt mit diesem Fall in Verbindung steht. Vielleicht aber doch. Aber du wirst mich korrigieren, wenn ich da eine Parallele ziehe, die es möglicherweise gar nicht gibt. Das haben ja wahrscheinlich auch viele Hörer mitbekommen. Das Kriminologische Forschungsinstitut in Niedersachsen hatte eine Untersuchung durchgeführt und dabei muslimische Schüler befragt. Die waren im Durchschnitt 15 Jahre alt, über 8000 Schüler wurden befragt. Und dabei wurden so ein paar Thesen in den Raum gestellt und dann hat man abgefragt, wie diese muslimischen Schüler zu diesen Thesen stehen. Eine davon lautete, die Regeln des Korans sind mir wichtiger als die Gesetze in Deutschland. Und über 67% der Schüler haben gesagt, ja, dem stimme ich zu. Die Regeln des Korans sind mir wichtiger als die Gesetze in Deutschland. Wenn ich das dann höre, dann muss mich das doch nicht unbedingt wundern, was da passiert ist, oder übertreibe ich?
Nö, also mich überrascht das nicht wirklich. Man muss natürlich irgendwann mal zur Kenntnis nehmen, dass die wirklich in einer Parallelgesellschaft leben. Die haben, sag ich mal, ihre eigene Kultur, aus der sie kommen. Die wird hier weitergelebt. Man guckt die Fernsehprogramme. Man geht in den Läden einkaufen. Die so sind, ist mit anderen Leuten zusammen, die auf dem gleichen Level sind oder die gleichen Ansichten haben. Da sind ja in Wirklichkeit relativ wenig Berührungspunkte mit der deutschen Kultur. Und man fordert es ja auch in letzter Konsequenz nicht ein, sondern erwartet, dass sie das freiwillig machen, tun sie aber nicht. Und dann hat man natürlich solche Probleme am Hals. Und die werden sich auch nicht bessern, weil letztendlich, auch wenn die zur Schule gehen oder sowas, ist das natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Erziehung. Also ich glaube persönlich, dass die meisten Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden im Elternhaus und in ihrer direkten privaten Umgebung geprägt werden. Und die ist halt so.
Überfall auf eine Transfrau. Und über den Täter haben wir lang und breit gesprochen. Einfach nur traurig und erschütternd, was unser Polizeireporter hier eben geschildert hat. Danke an André Zantwakili. Für die Fans vom FC St. Pauli lief das Wochenende bombig. Die eigene Mannschaft gewinnt auswärts, der HSV verliert sein Heimspiel. Der Aufstieg rückt immer näher. Vor dem nächsten Heimspiel machen sich die Verantwortlichen aber trotzdem Sorgen. Und das hat eigentlich keine sportlichen Gründe, denn der Gegner heißt Hansa Rostock. Das ist mehr als machbar. Problematisch sind aber die Rostocker Fans. Da haben wir etwas Redebedarf. St. Pauli-Insider Carsten Harms, zugeschaltet bei uns im Podcast. Carsten, guten Morgen.
Guten Morgen, Marcel.
Carsten, dieses Spiel am Freitag um 18.30 Uhr, Heimspiel St. Pauli gegen Rostock, das ist ja aus zwei Gründen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, interessant. Interessant insofern, das eine ist das Thema Sicherheit, das ist auch eher ein Aufreger, finde ich. Und das zweite ist, es gibt bestimmte Konstellationen, die für St. Pauli-Fans ziemlich wichtig sind. Das Schöne ist, Carsten, du wirst uns das jetzt alles haarklein genau erklären. Lass uns mal als erstes über das Thema Sicherheit sprechen. Wenn Hansa Rostock in die Stadt kommt, ich glaube in ganz Deutschland, ist das Sicherheitspersonal ziemlich in Aufregung. Stimmt das?
Das stimmt definitiv. Hansa Rostock hat durchaus auch viele friedliche Fans, aber es sind eben etliche Problemfans, muss man sagen, die überall immer wieder für massive Randale, für massive Zerstörung sorgen. Zuletzt ist das in Paderborn passiert, völlig überraschend, weil es eigentlich gar keine Rivalität mit dem SC Paderborn gibt. Und beim FC St. Pauli hat man natürlich auch ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Zuletzt hatten dort Rostocker Fans die gesamten sanitären Anlagen oder große Teile der sanitären Anlagen zerstört, teilweise dann mit den entsprechenden Keramikbecken geworfen und all diese Dinge. Und daraus hat man bei St. Pauli jetzt die Konsequenz gezogen, die gesamten Sanitäranlagen zu schließen und stattdessen Dixi-Klos aufzustellen.
Mit denen kann man ja am Ende auch noch Randale machen. Da wird den Hansa Rostock-Fans, diesen Idioten, entschuldige, dass ich das so offen sage, vielleicht auch noch was einfallen, umschmeißen. Macht ja auch immer Spaß. Also man ist so ein bisschen fassungslos. Ich sag das so flapsig. Und am Anfang von unserer heutigen Episode habe ich gesagt, da hat's gescheppert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bloß, dass es überhaupt nicht lustig ist. Also Toiletten zu zerstören und dann angeblich auch noch, Carsten, musst du mal bestätigen, ob das so war, homophobe Äußerungen denn da irgendwie noch aufgesprüht oder auf die Spiegel geschrieben haben. Das hat doch alles mit Fußball eigentlich gar nichts mehr zu tun und von Fans können wir doch hier schon lange nicht mehr sprechen.
Das ist immer eine Interpretationsfrage. Es sind ja Menschen, die sich zum FC Hansa Rostock bekennen, dass man darüber nicht glücklich ist und dass das Menschen sind, ich sag mal, die insbesondere natürlich den Fußball benutzen, um Gewalt auszuleben, ist auch völlig unstrittig. Und ja, man muss ehrlicherweise sagen, dass man sich wundert, dass auch der Verein noch immer, sagen wir mal, relativ harmlos sanktioniert wird, dass es auch überhaupt immer noch möglich ist, dass in so großer Zahl Rostocker Anhänger zu Auswärtsspielen zugelassen werden. Auch jetzt ist der Gästeblock ja wieder mit rund 3000 Besuchern gefüllt. Da hätte ich mir möglicherweise schon auch von den entsprechenden Stellen auch des DFB andere Maßnahmen gewünscht.
Jetzt gibt es da so eine Art Pufferzone. Haben wir das richtig verstanden?
Ja, das ist bei solchen Spielen immer üblich, dass man sozusagen zwischen dem Gästeblock und dann dem Heimbereich auf dieser Nordtribüne ein paar Plätze nicht belegt und dort dann Sicherheitskräfte stehen.
Carsten, das ist jetzt das eine. Das Thema Sicherheit haken wir jetzt mal ab. Jetzt kommen wir ja zu dem Part, den alle Fans natürlich heiß herbeisehen. Oder vielleicht doch nicht. Ich bin mir da gar nicht so sicher, nachdem ich mich jetzt so ein bisschen drauf vorbereitet habe auf unser Interview. St. Pauli ist auf dem Weg, darf ich das so formulieren, erstmal ganz vorsichtig in die erste Liga. Würdest du mich da bestätigen? Sie sind auf dem Weg, sie sind noch nicht angekommen.
Genau, sie sind auf einem sehr guten Weg. Der Weg ist ja auch wieder ein bisschen weniger steinig geworden, nachdem man am vergangenen Sonntag bei Hannover 96 2-1 gewonnen hatte. Es sind nach wie vor 5 Punkte Vorsprung vor dem dichtesten Verfolger, vor Fortuna Düsseldorf. Die stehen jetzt auf dem Relegationsplatz. Und diesen Vorsprung will man natürlich verteidigen. Und wenn man gegen Rostock gewinnt am Freitag, dann ist dieser Vorsprung auf jeden Fall verteidigt. Und man kann dann gelassen am Sonnabend nach Gelsenkirchen gucken, wo Düsseldorf bei Schalke 04 spielen muss und dort möglicherweise nicht gewinnt.
Gibt es solche Rechenspiele schon, die in irgendeiner Form am Freitagabend ziehen könnten in Richtung Vorentscheidung in der zweiten Liga?
Naja, es würde dann, was ich gerade gesagt habe, wenn das eben passiert, dass Düsseldorf Punkte lässt auf Schalke, dass dann am kommenden Freitag danach im Stadtderby beim HSV tatsächlich St. Pauli mit einem Sieg dann schon aufsteigen könnte. Es ist sehr viel Konjunktiv dabei, aber ganz unwahrscheinlich ist es eben nicht. Und es gibt eben genau dieses Szenario, was passiert, wenn der HSV dann sein Derby verliert gegen St. Pauli und St. Pauli im HSV-Stadion, im Volksparkstadion seine Aufstiegsfeier macht.
Ja, also da lassen wir jetzt mal ganz bewusst das Thema Sicherheit raus. Da könnte ja auch das eine oder andere passieren. Aber da gehen wir jetzt mal einfach nicht von aus, sondern es wäre ja ein Anlass für alle St. Pauli-Fans, sich nur zu freuen, was die HSV-Fans dann machen. Das ist noch eine andere Frage. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, Carsten, ein St. Pauli-Fan, der ist doch wahrscheinlich hin und her gerissen. Der sagt auf der einen Seite natürlich, es wäre schön, wenn wir das am Millerntor festmachen könnten mit dem Aufstieg von wegen Party. Aber ich sag mal, der größte Triumph, den ich mir jetzt vorstellen könnte, wäre doch, den Aufstieg ausgerechnet beim HSV perfekt zu machen. Da wäre ich als Fan ein bisschen hin und her gerissen.
Ja, genau so ist es auch in der Fanszene. Tatsache ist ja, dass bei diesem Stadtderby beim HSV eben nur 5.700 St. Pauli-Fans dabei sein können, die sich eben Karten für den Gästeblock gesichert haben. Innerhalb von wenigen Minuten waren diese Karten natürlich weg, das kann man sich vorstellen. Das sind natürlich viel, viel weniger, als man dann eine Woche später wiederum gegen Osnabrück am Millerntor hätte, nicht? Da das Millerntor-Stadion fasst ja so knapp 30.000 Zuschauer, da muss man ein paar Osnabrücker-Fans wegrechnen und dann hat man so 26.000, 27.000 eigene Fans, die dann möglicherweise den Aufstieg feiern könnten. Und ein kleiner Randaspekt dabei: Das Spiel beim HSV ist natürlich ein Hochrisikospiel und da gibt es auch kein richtiges Bier, ne?
Oh, guter Hinweis, Carsten. Aber auf der anderen Seite würde ich ja jetzt mal jedem St. Pauli-Fan raten und sagen, Leute, seid nicht so gierig, Hauptsache ihr steigt auf, wo ist doch schnurzegal.
Ja, natürlich. Also man hat ja vor diesem Sieg jetzt am Sonntag in Hannover schon auch gezittert, weil man da vorher 2 Spiele verloren hatte. Und da hat man gesagt, oh, was passiert? Also ich glaube schon, dass auch die St. Pauli-Fans und die Verantwortlichen sowieso, die wollen von diesen ganzen Szenarien, wann können wir aufsteigen, sowieso nicht so viel wissen. Da ist man heilfroh, wenn am letzten Spieltag, da geht es dann noch nach Wiesbaden, ne, wenn am Ende unterm Strich dann steht, St. Pauli ist in der ersten Bundesliga.
Fußballfans, die nicht die normalen Toiletten benutzen dürfen, weil sie schon mal die sanitären Einrichtungen zerstört haben. Ohne Worte. St. Pauli gegen Hansa Rostock am Freitag um 18.30 Uhr. Danke Abendblatt Sportreporter Carsten Harms. Und natürlich drücken wir die Daumen für die 3 Punkte. zum Schluss sind wir noch mit einem Mann verbunden, der keine Vorstellung braucht. NDR TV und Radiostar Carlo von Tiedemann. Seit Monaten krank, mehrfach operiert, jetzt so langsam auf dem Weg der Besserung. Und wir klingeln mal durch, alleine schon, um seine prägnante und mega berühmte Stimme zu hören. Kleiner Hinweis vorab, wir erreichen Carlo auf dem Handy und im Krankenhaus ist bekanntlich nicht der beste Empfang. Dafür bitten wir schon mal um Entschuldigung, aber ich kann ja schlecht zu Carlo sagen, bitte such dir in deinem Zustand mal einen Platz mit besserem Netz. Gleich die erste Frage an dich, Carlo. Wie geht es dir? Fragt sich ja fast jeder hier in Hamburg beziehungsweise im ganzen Norden.
Ja, als jugendlicher 80-Jähriger. Nein, alles locker. Ich bin bei einem Pflegebetrieb hier in Wrist im Kreis Steinburg und im Haus Kurke. Und es macht sehr viel Spaß. Ich bekomme hier eine Kurzzeittherapie. Nach 3 Monaten Klinikaufenthalt bin ich nun reif auf der Zielgeraden und habe 3-4 Mal die Woche Therapie und es geht aufwärts und ich bin sehr happy und dankbar.
Aber wir machen uns nichts vor, im Krankenhaus oder in der Reha ist doch irgendwie langweilig, oder?
Natürlich ist es langweilig, ja, logisch, weil ich kann nicht raus, weil ich immer noch schlecht gehen kann und das ist schon ein anderer Schnack, als wenn ich jetzt draußen hier als eines der vielen Rehe, die hier rumlaufen, mich wiederfinde. Nein, das ist schon langweilig, ein bisschen dröhnig, aber das gehört ja zum Wiederaufbau dazu.
Ja, aber dann ist es ja ganz gut, wenn zwischendurch mal so ein aufmunternder Anruf vom Hamburger Abendblatt kommt, das kann ja nicht schaden. Carlo, erzähl uns doch mal, wenn du das möchtest, was hattest du denn überhaupt?
Also ich als alter Abendblatt-Jünger bin sehr gerne bei euch zu Gast. Ich frage am besten, was ich nicht hatte. Also, es begann mit einer Kurzatmigkeit und eine bakterielle Entzündung der Herzkranzgefäße. Dabei musste dann überraschenderweise und ziemlich schnell und ziemlich heftig der Herzschrittmacher entfernt werden. Während der Operation brach mir ein Wirbel und es folgten 2 äußerst schwierige und wohl auch schwere Rückenoperationen. Zwischendurch bekam ich eine doppelseitige Lungenentzündung. Also die volle Kanne-Sonne war alles dabei.
Ja, also da würde ich jetzt auch fast sagen, wenn man dir Hals- und Beinbruch wünscht, lieber nicht, weil da ist ja fast alles dabei gewesen.
Ich habe alles abgedeckt und bin wie gesagt froh, dass ich nur morgen noch füttern kann. Hier ist übrigens die Betreuung fantastisch und das muss erwähnt sein, Essen, Trinken prima, Bewegung prima. Also ich habe hier das große losgezogen und habe jetzt noch knappe 14 Tage und dann geht's nach Hause und ich muss dir ehrlich sagen, Marcel, ich habe ein ganz komisches Gefühl, der über ein Vierteljahr nicht zu Hause war. Ich muss das wieder lernen. Ach, das mal zu Hause hier. Also meine Gedanken kreisen tatsächlich um zu Hause und dafür war ich zu lange weg. Ich will hier bleiben.
Und wie oft besucht dich denn deine Familie?
Jeden Tag. Jeden Tag während der fast 100 Tage, die hinter mir liegen, im Wechsel mit meiner jüngsten Tochter, meine Frau, jeden einzelnen Tag. Und ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich so eine Familie habe. Also das ist schon ganz großes Familienkino.
Ja, absolut. Also das kann ja jeder nachvollziehen. Carlo, wenn du denn zu Hause bist wieder, was wir dir natürlich wünschen, dass das jetzt auch tatsächlich so innerhalb des aufgestellten Plans erfolgt, dann frage ich dich mal, bist du so der Typ, der sich denn so an die also der Arzt wird dich ja mit ein paar netten Wünschen verabschieden und sagen, schön, dass Sie da waren, war ein netter Patient, aber Herr von Tiedemann, Sie müssen darauf achten, darauf achten, darauf achten. Und das nimmst du denn nicht nur mit, bis du wieder im Auto sitzt, sondern auch, das bleibt auch noch im Kopf, wenn du zu Hause denn angekommen bist und deine Familie zu dir sagt, ey, nun mach mal langsam, Alter, oder bist du einer, der sich strikt an solche Vorgaben hält?
Nein, du hast völlig recht, Alter, das bin ich nicht. Also, ja, ich muss mich sehr zusammenreißen, dass ich all die gut gemeinten Ratschläge und vor allen Dingen auch die medizinisch vertretbaren Ratschläge erfülle. Und ich bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Patient und muss mich einfach jetzt selbst auf ihn reißen, dass ich mir Zeit gebe. Es dauert mit Sicherheit noch, ja, ich sag mal locker 1, 2, 3, 4, 5 Wochen, bevor ich wieder zum Sender gehe. Da freut man sich so auf mich. Und ich habe hier noch Vertrag mit dem NDR bis Herbst, fast Winter nächsten Jahres. Und bin einfach geil darauf, dass ich bald wieder meinen NDR-Schlager und meine 90,3 aus dem Hof bestellen kann da.
Ja, und darf ich dir mal das so offen sagen, Carlo? Natürlich freuen sich deine Kollegen auf dich, dass du wieder auf den Damm kommst und dass du zurückkommst. Aber ich hoffe, du denkst auch immer dran, du bist ja keine 40 mehr. Das mag dich jetzt überraschen, nein, aber ich sag's einfach mal so deutlich. Bitte, Carlo, pass auf dich auf, denn für deine Kollegen wäre es wahrscheinlich mit das Allerschlimmste, was sie sich vorstellen können, dass du während der Sendung einfach umkippst.
Ja, das wollen wir nicht hoffen. Das wollen wir nicht hoffen und das habe ich auch im Kopf und darf ich nicht zu sehr im Kopf haben, weil das behindert einen. Du bist nun einer der anerkanntesten und ältesten Radioleute auch, weißt, wie es ist. Umkippen geht nicht. Kommt nicht in die Tüte.
Ja, und das ist für die Kollegen dann natürlich auch eine, wäre ja auch tatsächlich, wir beide flachsen jetzt hier so rum, eine schreckliche Belastung. Das will man ja auch keinem zumuten.
Nee, muss man auch nicht haben.
So, das heißt, dein Plan ist tatsächlich also demnächst wieder on air zu gehen. Das ist jetzt mal die gute Nachricht.
Also der Plan ist, dass ich von jetzt an gerechnet in 4-5 Wochen wieder im Sender bin. Ja, 6 Wochen, okay.
Sag mal, gibt es eigentlich in Deutschland, letzte Frage, Carlo, bevor ich dich wieder in deine Reha sozusagen entlasse, gibt es in Deutschland eigentlich einen Radiomoderator, der, ich sag mal, in deinem jugendhaften Alter noch am Mikrofon sitzt? Nein. Oder bist du der Älteste mittlerweile?
Ich bin, glaube ich, der Älteste der ARD mit 53 Berufsjahren und da bin ich auch stolz drauf, weil 53 Jahre und nicht einmal gefehlt. Also wenn ich dann aussteige oder aussteigen musste, dann immer gleich für Große, für Anspruchsvolle. Dann gab es eben Krankheiten, die ich gerade gefunden habe, wo man sagt, alter Falter, Donnerwetter nochmal. Da hat er aber zugelöscht.
Ja, also dann zum Schluss jetzt die zwei guten Wünsche, die ich dir mit auf den Weg gebe. Erstens, werd gesund und zweitens, pass auf dich auf.
Alter, hundertprozentig, damit sowas nicht anbrennt. Du hast völlig recht. Ich bin sehr wachsam und habe den Stolz in mir, wer mit über 80 Jahren so einen Teil wegdrückt. Mein Chef hat mir geschrieben, du bist ein krasser Kämpfer. Und irgendwo nehme ich das auch für mich als Ansporn und Anspruch, weil werde erst mal 80 mit dem bewegten Leben und dann hauen wir so eine Scheiße weg, hat er gesagt. Also ich bin sehr stolz und sehr glücklich und vor allen Dingen ungeheuer dankbar.
Klingt doch insgesamt sehr optimistisch und zum Glück voller Lebenslust. Viele Grüße, Carlo, aus dem Abendblatt-Podcast-Studio. Das war schon fast der Schlusspunkt unter Episode 140. Gleich noch unser News-Update mit allen Infos, die heute ebenfalls noch wichtig sind. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, gern weitererzählen und gern auch den Hinweis geben, unser Podcast ist natürlich kostenlos, man braucht kein Abo. Ich sage das deshalb, weil ich doch immer wieder erstaunt bin, wie viele Menschen mich fragen, ob sie für unseren Podcast ein Abo brauchen oder aber sonst in irgendeiner Form bezahlen müssen. Nichts dergleichen. Also, danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen. Bis morgen und bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. Nach den tödlichen Schüssen auf einen 26-Jährigen in Borgfelde im Sommer ist der Schütze zu 8,5 Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Das Gericht sprach den 20-Jährigen wegen Mordes schuldig. Er hatte sich im August mit dem 26-Jährigen gestritten und dann 7-mal auf ihn geschossen. Wenige Tage später stellte er sich der Polizei. Kiews Bürgermeister Klitschko hat den Menschen in Hamburg für ihre Unterstützung gedankt. Im Kampf gegen die russische Aggression brauche es auch zivile Hilfe, sagte er bei dem Besuch von Hamburgs Bürgermeister Tschentscher. Tschentscher war gestern zu einem Solidaritätsbesuch in die Ukraine gereist. Kiew und Hamburg wollen sich langfristig gegenseitig unterstützen. Kreuzfahrten von Hamburg aus sind weiter angesagt. Im vergangenen Jahr haben von der Hansestadt aus mehr als 1,2 Millionen Passagiere ihre Reise begonnen. Das teilte die Wirtschaftsbehörde mit. Senatorin Leonhardt sprach von einer Rekordzahl. Insgesamt 278 Mal legten Kreuzfahrtschiffe in Hamburg im vergangenen Jahr an.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.